kein Marketer oder Customer Experience Manager, der oder die nicht schon mit Hilfe generativer künstlicher Intelligenz Inhalte erstellt hätte. Aber wie können wir mit generativer KI einen echten Mehrwert für die Kunden schaffen und damit die Customer Experience verbessern? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Präzise zum sechsten Teil der Miniserie zu KI. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit diesem Podcast und der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Customer Experience Management breiter beleuchten und weitertragen aus der bestehenden CX-Community hinaus. Mein heutiger Gesprächspartner, Rolf Jäger, Leiter der digitalen KI-Agentur Voima. Herzlich willkommen, Rolf.
Hallo, Dani.
Rolf Jäger ist ein preisgekrönter Werber und Marketer mit Ehrungen aus Cannes bis New York. Er leitet, wie erwähnt, die in den Zürich ansässige Digital- und KI-Agentur Voima und zählt mit zahlreichen Publikationen zu den ersten deutschsprachigen Autoren im Bereich der künstlichen Intelligenz. Schon früh begeisterte er sich für Technologie. Mit 15 Jahren programmierte er Software für den Commodore 64, die in den Schweizer Filialen von Commodore landete. Nach einer Banklehre siegte jedoch die Faszination fürs Marketing. Seine Arbeit für die Swissair, heute Swiss, markierte den Auftakt einer beeindruckenden Karriere in der Kommunikation. Rolf ist eidgenössisch diplomierter Kommunikationsleiter. Ja, Rolf, was sollten unsere ZuhörerInnen noch von dir wissen?
Ja, etwas Lokalkolorit. Ich bin in Basel aufgewachsen, seit über 30 Jahren aber in Zürich. Würden wir Dialekt sprechen, würde man das sogar noch hören. Ich kriege das nicht weg. Ich lebe mit meiner Frau seit über 12 Jahren in Horgen am Zürichsee. Wir sind Patchwork mit 5 erwachsenen Kindern. Wow. Was prägend für mich war, ich habe lange auf Großkundenseite gearbeitet und dann auf Agenturseite gewechselt und das war in vielerlei Hinsicht sehr spannend. Hobbymäßig, ich gehe gerne in die Lüfte, Privatpilot und ich liebe da die Kombination von Technik und ja, der Schönheit von in der Luft sein.
Ja, sehr schön, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe zwar nie ein Flugzeug geflogen, aber bin über 20 Jahre lang Gleitschirm geflogen. Deswegen weiß ich, da spielt die Technik ein bisschen weniger eine Rolle vielleicht, aber ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja, hast du eigentlich je bereut, der Softwareentwicklung den Rücken zugekehrt zu haben?
Nein, weil jetzt kommt ja wieder alles zusammen. Also wir mussten kürzlich für die Versicherung analysieren, sind wir eine Werbeagentur oder ein IT-Unternehmen und die haben festgestellt, ihr seid gar keine Agentur mehr, ihr seid ein Softwareunternehmen. Also so mit Website und Apps und so bin ich wieder zur alten Liebe zurück.
Ja, spannend, stimmt eigentlich. Schön. Jetzt gemäß deinem LinkedIn-Profil heißt dein Motto, beherrsche KI, bevor sie dich beherrscht. Macht dir KI Angst?
Ja, Angst ist ein schlechter Ratgeber. KI ist einfach eine ambivalente Sache und anders als andere technologische Revolutionen hat sie schon ein Potenzial, das in verschiedene Richtungen geht. Sie ist halt ein Kraftverstärker, im Guten wie im Schlechten. Aber mir geht es einfach darum, dass man sie versteht und nicht verdrängt und dass man gestaltet und nicht getrieben ist.
Hm. Ja, wir kommen sicher noch einmal auf die, sagen wir, Risiken, Grenzen der KI zu sprechen. Aber erst einmal, du hast ein neues Buch veröffentlicht kürzlich mit dem Titel KI-Agenten der Zukunft. Was KI-Agenten heute können, weiß ich mehr oder weniger. Darüber werden wir auch noch im Detail sprechen. Aber was bringt uns die Zukunft?
Ja, also der Titel ist also so gewählt, weil jetzt wie ein Wendepunkt ist und die Agenten langsam erwachsen werden. Und was wird die Zukunft bringen? Die Agenten werden proaktiv handeln. Im Moment sind sie ja sehr reaktiv auf Trigger. Sie werden proaktiv handeln. Sie werden multimodal und ich denke, sie werden auch sozial intelligenter in Anführungszeichen. Also wichtig ist auch die gesellschaftliche Komponente, Vertrauen, Transparenz, Kooperation. Das sind so die großen Themen zwischen Mensch und KI. Also die Zukunft liegt da in der Verbindung von Autonomie und dem situativen Verständnis, denke ich. Und wir sind da, ja, eigentlich sind wir da noch am Anfang.
Ja gut, ich glaube, gerade hier unterscheiden sich ja die Agenten von RPA, von Robotic Process Automation, dass er reaktiv war oder Regeln folgte, während eben die Agenten jetzt auch proaktiv handeln sollen.
Ja, absolut.
Ja, jetzt, ich meine, mit Hilfe von generativer KI Texte oder Bilder erstellen, das hat wohl jeder und jede schon gemacht, die beziehungsweise der im Marketing tätig ist. Was hat sich hier in jüngster Zeit verändert?
Also die letzten Wochen, die waren schon sehr, sehr spannend. Wir haben gesehen, wie Google enorm, enorm zugelegt hat. Und ich kann wirklich ein Tool nennen, was mich A, unglaublich fasziniert und was B, auch in der Praxis sehr hilfreich ist, und das ist Nano Banana. Das ist ein echtes Wundertool und das macht Dinge möglich, die uns die KI-generierte Bilderstellung seit Jahren verspricht und nie geschafft hat. Also ich erlebe da die unglaublichsten Dinge, wie man nimmt eine Illustration und sagt, ich hätte gern eine typähnliche, und 2 Minuten später hat man eine typähnliche Illustration, die eingesetzt werden kann, und auf Wunsch macht Nano Banana dann auch noch das Logo und die Typo CE-konform rein. Das war bisher nicht möglich und ist echt ein Wundertool für uns.
Nano Banana ist eigentlich der Entwicklungsname für Gemini 3, oder?
Ist das richtig? Ja, also es ist, wenn du in das AI-Studio reingehst, wird es noch Nano Banana genannt, aber es ist irgendwie das Bildgenerierungstool von Gemini 3. Ich habe auch gehört von Anwendungen, wo man via API-Schnittstelle Nano Banana direkt an Datensätze anhängt und das Ding erstellt dann Infografiken und alles daraus. Es ist also ein unglaublich mächtiges Tool und es geht im Prinzip darum, die letzten Wochen, dass jetzt Google, sagen wir, endlich ihre geballte Power auf die Beine gekriegt hat und jetzt im Prinzip der ganzen Welt zeigt, was da möglich ist.
Ja gut, hierzu habe ich ja kürzlich was kommentiert zu einem Post von dir, Rolf. Wichtig zu wissen, also Rolf macht wirklich gute Posts auf LinkedIn, also würde ich gerne unseren Zuhörerinnen empfehlen, Rolf zu folgen, weil du bist immer up to date irgendwie, eben was da geht in der, also in der Entwicklung der generativen KI. Und eben kürzlich, eben hast du was zu Nano Banana oder Gemini 3, ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass es das Gleiche ist, gepostet, und dann habe ich ja eben drunter kommentiert, dann eben Google hat da mächtig aufgeholt und jemand anders war dann ganz anderer Meinung und hat gemeint, dass Google da einfach zurückhaltend war, weil sie nicht ihr eigenes Geschäftsmodell gefährden wollten. Ich bin mir da nicht ganz sicher, kann natürlich sein, dass man da ein bisschen auf der Bremse stand erst einmal, aber auf der anderen Seite konnte ich mir nie vorstellen, dass Google da einfach zuschaut, wie OpenAI hier das Rennen macht und es einfach anderen überlassen hat sozusagen, also nicht nur OpenAI, Anthropic und so weiter, hier eben ständig neue KI-Tools zu lancieren, während von Google einfach lange nichts zu hören war.
Ja, also da bin ich voll bei dir. Das war kein, also ich bin überzeugt, das war kein strategischer Entscheid. Natürlich kannibalisiert das ihr Kernbusiness, aber das hilft ja nichts, auf die Bremse zu stehen und den anderen das Feld zu überlassen. Sie hatten es einfach nicht im Griff. Sie hatten dem wohl nicht die strategische Bedeutung gegeben, aber die haben quasi einen Code Red ausgesprochen vor einem Jahr. Und da muss man einfach wissen, Google hat viel Kapital, viel Manpower, viel Brainpower. Und die haben jetzt geliefert. Aber die waren, vor 18 Monaten war Google die Lachnummer. Und ich persönlich habe sie auch unterschätzt. Ich habe gedacht, die kriegen das nicht auf die Reihe. Die haben das sehr auf die Reihe gekriegt.
Das Erstaunliche ist ja, dass Google 2000, also Engineers von Google oder Scientists von Google, die haben 2016 mit diesem Papier Attention is all you need, haben sie eigentlich die Grundlagen gelegt für die Transformer-Architektur. Also das, was ChatGPT oder diese GPTs ausmacht, das wurde eigentlich bei Google erfunden damals. Mhm. Dieser Attention- oder Self-Attention-Mechanismus.
Genau, und Kodak hat die digitale Kamera erfunden. Für die noch wissen, was Kodak ist.
Richtig, ja, genau. Ja, stimmt. Ist oft komisch, wie das dann läuft. Aber gut, jetzt eben, wir haben von Bildgenerierung, Videogenerierung gesprochen mit Nano Banana. Was ist denn sonst noch möglich?
Ja, weil das ist auch ein einzelnes Tool, weil ich so fasziniert bin davon. Aber so generell gesprochen ist es jetzt einfach, es ist eben nicht mehr nice to have, die generative KI, es ist eine strategische Basis. Und was wir auch gesehen haben in den letzten Wochen, was sehr gut möglich ist jetzt, ist einfach Test and Learn in Lichtgeschwindigkeit quasi. So verschiedene kreative Visuals erstellen und Varianten und mal raushauen. Das wäre früher undenkbar gewesen. Wir haben jetzt für einen Kunden eine Videoserie gemacht, eine Low-Cost-Produktion mit 20 Sujets, die wurden in einem Tag erstellt. Und gewisse, also mit Sora haben wir das gemacht, und da ist eine Qualität dahinter, das wäre früher undenkbar gewesen.
Ihr habt das aber noch mit Sora gemacht, habe ich das richtig verstanden?
Das haben wir jetzt mit Sora gemacht, ja. Okay.
Mhm. Ja, spannend. Ich kenne die Image-Kampagne von Prag Altron, Packhaus, was in dir steckt, vom Mai dieses Jahres. Van Gogh für den Künstler in dir, On Fire Abend für den Grillmeister in dir, etc. Von Brinkert Lück Creatives. Dennis Lück ist auch von Wohlenwich. Eine Kampagne, die sie praktisch vollständig mit KI erstellt haben. Auch wenn das Team von Brack und Brinker Glück noch viel Lehrgeld zahlen musste, so hat es sich doch gelohnt, weil sie nicht nur Kosten sparen konnten für Modelle, Fotoshootings etc., sondern auch sehr viel flexibler waren später. Man kann Visuals ändern, Produkte austauschen, Preise anpassen etc. Jetzt mittlerweile sehr gut, weil die KI ja auch eine Memory-Funktion hat. Die Generative, was sie ja früher nicht hatte.
Die ganze Konsistenz, ja.
Ja, genau, das Lehrgeld, was die auch bezahlt haben, ist, wenn sie falsch gepromptet haben und etwas korrigieren wollten, dass sie eigentlich wieder vorne angefangen haben. Aber jetzt mittlerweile soll das gehen, also dass man so promptet, dass man auch im Nachhinein noch korrigieren kann, Visuals verbessern kann, etc. Hast du da schon entsprechende Erfahrungen gemacht jetzt?
Ja, absolut. Also erstmal, wenn Dennis Lück das sagt, ich hatte die Ehre, das ist nicht übertrieben, mit ihm zusammenzuarbeiten, und dann nach dem Podcast werde ich dir da noch Anekdoten erzählen. Also wenn es ein grandioser Kreativ, wenn er das sagt. Bei mir war vor 2 Wochen ein CEO einer Firma, die jetzt in Indien beheimatet ist. Ich habe mit dem jahrelang in einem anderen Bereich zusammengearbeitet, und der war bei McCann und so, also der war Creative Director und so. Und der hat mir gezeigt, was möglich ist, wenn man einerseits diese KI-Tools hat, aber auch das Verständnis, was der Output sein soll. Das ist eigentlich das große Problem jetzt mit der KI. Sie kann im Prinzip alles, also fast alles, aber wenn du nicht weißt, wie du den Output steuerst, wenn du nicht im Driver-Seat bist, dann wird es eben beliebig zufällig und nicht so gut. Aber was er gezeigt hat, diese Filme, die sie produziert haben in Kinoqualität, da war so ein Auto-Chase-Film, 3 Minuten durch eine Großstadt, das wäre eine Millionenproduktion mit Absperren und allem. Und weißt du, so die Kamerafahrt, so wie in bester Hollywood-Qualität.
Ich kenne das Video,
Das sieht realistisch aus, das ist unglaublich, unglaublich
wirklich. Ja, eben auch diese Kampagne von Brack, ich habe damals gar nicht realisiert, dass die Bilder, also diese Leute, die Menschen, dass die alle nicht echt sind. Also das ist schon erstaunlich. Jetzt vielleicht in Bezug auf Customer Experience Management, wie könnten Customer Experience Manager von all dem profitieren?
Genau, weil du kommst ja immer nach dem Motto,
ich komme immer auf dieses Thema zurück.
Ist ja alles schön und gut, aber was bringt das jetzt eigentlich in der Praxis, oder? Also, erstens mal die radikale Personalisierung, das ist ein Thema. Du kannst jetzt viel besser auf eine Art personalisieren, wie das gar nicht möglich gewesen wäre. Das zweite ist gerade Customer Experience, Früherkennung von Problemen. Also wir haben, kann ich dir sagen, wir betreiben einige Bots, und das ist ja jetzt nicht so sophisticated, das ist ja, aber trotzdem, wir betreiben einige Bots für Kunden, und dann hatten wir zuerst nur so als Goodie, haben wir gedacht, ja, mach mal monatlich so eine Auswertung. Und das ist ja ein Schatz, was die Leute da fragen, wo du erkennst, wo Probleme sind, wo du erkennst, wie das über die Zeit läuft. Also KI zur Früherkennung von Problemen. Unglaublich gut. Unglaublich gut.
Und gut, jetzt müsste ich da einwenden, und ich bitte um Entschuldigung, dass das wahrscheinlich eher Teil der analytischen KI wäre und nicht der generativen KI, wenn es darum geht, eben Inhalte auszuwerten, zu analysieren, Muster zu erkennen, Hebel zu erkennen, beziehungsweise Prognosen anzustellen, eben was Konsumenten wünschen oder was sie sich in Zukunft noch wünschen würden. Das geht eigentlich eher so ins Kapitel der analytischen KI.
Da würde ich dir recht geben, ja. Also es ist so, man kann das auch mit, kommt immer auf das Level und die Präzision drauf an, aber es ist grundsätzlich schon eine Aufgabe der analytischen KI.
Ja gut, aber dann, eben wie du das vorhin gesagt hast, eben dann brauchst du ja eben, sagen wir, die Kreativen, die dann ein Bild im Kopf haben, von was sie erstellen wollen, egal jetzt für Marketing oder für Custom Experience, und die können ja dann mit diesen Analysen oder mit diesen Erhebungen, mit diesen Resultaten aus der Analyse, aus den Erhebungen, können sie ja dann die KI entsprechend briefen und eben zu diesem Bild beitragen letztendlich mit diesen
Erkenntnissen. Oder zum Beispiel, also mein großes Thema in Customer Experience sind ja immer diese Journeys, die man mühsam aufsetzen muss. Und das ist jetzt etwas, musst du jetzt sagen, siehst du da eher die analytische? Ich hätte jetzt gesagt, das ist noch etwas, wo die generative KI auch helfen kann bei der Orchestrierung von diesen Journeys.
Absolut, ja. Nein, das sehe ich auch so. Und ich meine, auf der anderen Seite eben geht es letztendlich darum, dass eben die analytische KI und die generative KI zusammenarbeiten. Ich zeige da jeweils auch Beispiele, also aus dem Umfeld von Hase und Igel, die haben einen Partner, Marcapo, der für 65.000 Filialen, Händler, also für ein Händlernetz von insgesamt 65.000 Firmen Marketing betreibt, eben mit Hilfe der analytischen KI von Hase und Igel und dann aber eben diese Werbemittel automatisch erstellt und automatisch Werbeplätze bucht, also das alles automatisch ausspielt. Also da arbeitet dann wirklich die generative, also sagen wir erst die analytische KI, die generative KI und auch die robotische KI zusammen.
Also eine Triple-Hybrid-Lösung.
Ja, man könnte dem auch KI-Agenten sagen heute. Ja, nein, letztendlich ist es eigentlich das, was ja. KI-Agenten machen. Ja. Ne? Analysieren, dann irgendwie handeln, beziehungsweise ja, autonom handeln. Aber erst einmal sagen wir analysieren und dann Content erstellen und dann autonom diesen Content ausspielen, jetzt in diesem Fall. Jetzt habe ich viel geredet, Entschuldigung.
Alles gut, nein, ich finde das mega spannend.
Noch einmal zurück zu meiner Frage, also was könntest du dir noch vorstellen? Also du hast Customer Journeys gesagt, aber wo könnten Customer Experience Manager noch profitieren jetzt von der generativen KI?
Ja, ich finde das ganze Coaching-Thema, also Agenten helfen ja nicht nur, also Bots helfen nicht nur direkt im Kundenkontakt, sondern die helfen auch den Agenten, schneller Antwort zu finden. Oder wir haben zum Teil ganz pragmatische Beispiele, wie zum Beispiel ein Kunde, der hat ein riesengroßes, detailliertes Extranet mit allen Infos für die menschlichen Agenten und die finden sich nicht zurecht und das alles haben jetzt in ein KI-System reingetan und jetzt finden die ihre Informationen viel schneller. Das ist nicht Rocket Science, aber wir sehen an den Zugriffszahlen, das hilft in der Praxis enorm.
Hier darfst du gerne das ausholen, eben du sagst, in ein KI-System reingetan. Ja. Das geht hier wahrscheinlich um Retrieval Augmented Generation.
Definitiv, ja. Also das ist im Moment das große Ding. Wir haben da zwei Projekte. Also eines, das war jetzt eben absolut nicht Rocket Science, wo einfach die bestehenden Dokumente in dieses Rack, wie wir so gerne sagen, reingesetzt wurden, dann entsprechend geprompt und dann noch dafür gesorgt, dass das automatisch updatet, wenn was geändert wird. Und jetzt können die Mitarbeitenden so zugreifen. Der Bot spuckt dann einfach den Link raus. Das hilft uns auch bei den Zugriffsrechten, weil nicht jedes Dokument hat die gleichen Rechte, aber dann hat man dann halt keinen Zugriff. Ein anderes Kundenprojekt ist, die haben wöchentliche Sitzungen, wo sie die wichtigen Themen besprechen, so ein KMU mit 15 Mitarbeitenden Und da werden jetzt alle Protokolle digitalisiert, weil irgendwann vor 2 Jahren hat man mal besprochen, dass Päckchen nicht mehr von Hand angeschrieben werden. Das weiß niemand mehr. Und dann kann man auch dieses System fragen. Das ist im Prinzip auch nichts anderes als ein Rack noch integriert mit. Sie werden ihre Sitzungen jetzt nicht mehr transkribieren, sondern das wird aufgenommen, kontrolliert und geht dann auch ins System rein. Das ist einfach so ein vollautomatisches Ding. Und dann halt mehr auch wieder auf Kundenseite. Ich weiß nicht, ob das Nespresso unterdessen geändert hat, aber das zeigt irgendwie diesen ganzen Wechsel. Nespresso hat einen klassischen alten Nicht-KI-Bot. Und wenn man da mal ein Problem hat, dann wird man wahnsinnig und ärgert sich, weil das ist nicht mehr als wenn man anruft und heißt, drücken Sie 1 für das und 2 für das, einfach als Bot umgesetzt. Und das schlägt auf die Kundenzufriedenheit und im Umkehrschluss sorgt die generative KI für mehr Kundenzufriedenheit. Und das sehen wir, wenn wir die Bots analysieren. Es ist wirklich vielleicht, wenn wir jetzt im Talk sind, eine etwas banale Technologie, wenn ich über Chatbots rede. Aber wenn ich schaue, wie die Kunden den Dialog führen, wie die zum Teil, da ist so ein Fitness-Gesundheitsding, durchaus persönliche Fragen besprechen und sich dann auch bedanken, dann ist das schon eine massive Steigerung der Kundenzufriedenheit.
Ja, das wollte ich eigentlich als nächstes fragen, neben wie wirkt sich das alles auf die Kundenzufriedenheit aus? Nein, alles gut, weil ich denke auch, ein gut gemachter Bot, der hat einen positiven Impact auf die Kundenzufriedenheit. Aber bevor wir jetzt noch darüber diskutieren, noch ganz schnell zurück zu RAG oder Retrieval Augmented Generation, weil ich denke, nicht alle verstehen das, nicht alle wissen, was das ist und deswegen könntest du vielleicht hier noch einmal kurz erklären, worum es geht.
Ja, genau. Also es ist so, dass ja wir haben gelernt, dass so eine KI eine gewisse Anzahl Tokens bearbeiten kann und wenn man jetzt da so eine Wissensdatenbank mit 20 Megabyte Text hat, dann kann man die natürlich nicht quasi im Memory haben. Und die Genialität ist dann, dass man eine sogenannte Vektordatenbank erstellt mit diesen Daten, wo da die mehrdimensional ist und wo dann ähnliche Daten beieinander liegen. Und das, also ist jetzt so vereinfacht gesprochen, das organisiert sich dann selber. Man muss sich so vorstellen, dass wenn in dieser Datenbank der Begriff König ist und irgendwo der Begriff Frau, dann wird das so organisiert, dass die Königin dann automatisch identifiziert wird, so vereinfacht gesprochen. Und das ist heute der klassische Ansatz, um eine große Datenmenge überhaupt durch ein Chatbot-System verarbeitbar zu machen. Und es funktioniert erstaunlich gut. Es braucht Arbeit, es gibt eben diese Werbeversprechen, ja, machen Sie einfach den Bot auf Ihre Website, das funktioniert also nicht, das muss man testen, prompten, korrigieren, das ist Knochenarbeit, bis das läuft. Aber wenn es mal läuft, dann steigert es die Kundenzufriedenheit, weil weniger Reibung, mehr Flow, man kriegt die Antwort, die man sucht.
Also ich glaube, so hat man angefangen, dass man einfach so ein eben Transformer-Modell nahm wie ChatGPT und dann quasi Informationen von der Webseite, also den Bot von der Webseite suchen ließ. Aber das hat ja nicht immer funktioniert, beziehungsweise hat zum Teil zu lustigen Dingen oder fatalen Dingen geführt. Ja. Ich weiß, also vielleicht bringe ich jetzt die Markennamen durcheinander, aber ich glaube, es war irgendwie DHL oder der Bot von DHL, der dann irgendwann FedEx empfohlen hat.
Ach, schön.
Der Kunde so verärgert war und irgendwie hat der Bot dann sich irgendwann entschuldigt und hat gesagt, gehen Sie doch zu FedEx.
Hier ist die Telefonnummer von FedEx, genau. Ist ein älterer Fall, aber trotzdem Air Canada, wo man dem Bot nicht existierende Rabatte entlocken konnte und die dann gerichtlich durchsetzen konnte.
Wow. Okay, spannend. Ja, eben letztendlich geht es ja da bei RAG auch darum, dass man eben kontrolliert, welche Daten genutzt werden dürfen. Nicht, dass der Bot quasi aus dem ganzen Universum da irgendwie Antworten zusammensucht.
Ja, ja. Und selbst wenn er sich an das Universum hält, es gibt halt bei der generativen KI keine hundertprozentige Garantie, dass was Gescheites rauskommt.
Das stimmt. Jetzt abgesehen von Bots, was könnte noch, sagen wir, uns helfen, die Kundenzufriedenheit zu steigern? Hast du da noch weitere Beispiele vielleicht?
Ja, also in indirekt natürlich finde ich, die generative KI kann als Sparringpartner eingesetzt werden, um über Kundenprojekte zu diskutieren, über Produkte. Also nutzt generative KI nicht nur, um einen Text schön zu machen, sondern um zu sagen, ja, was könnte man hier schlecht finden oder wie könnte man das besser machen. Ich denke auch, das ist das große Potenzial von KI, dass man ganze Prozesse neu denken kann. Also nicht einfach nur Prozesse effizienter machen, weil es die KI den Text erstellt, sondern vielleicht kann man das ganz anders machen.
Ja, auf Prozesse wollte ich gerade noch zu sprechen kommen, aber vielleicht noch, wo jetzt generative KI sicher auch einen wesentlichen Beitrag leisten könnte, ist zur Personalisierung von Inhalten, dass man die wirklich ad hoc dann so gestaltet, dass sie dann wirklich voll auf den Rolf Jäger abgestimmt sind. Mhm.
Das, genau, das ist diese radikale Personalisierung. Und im Gegensatz zu früher kann die mit generativer KI auch viel natürlicher passieren. Also diese Ansätze gibt es ja schon seit Jahrzehnten und da liegt man manchmal völlig daneben und mit KI kann das sehr natürlich formuliert werden. Im Prinzip jedes Schreiben kann die ganze Kundenhistorie nutzen und das steigert in dem Sinne die Kundenzufriedenheit, solange es konsistent und authentisch ist und so weit möglich und nicht over the top natürlich.
Hast du da ein konkretes Beispiel, was ihr da irgendwie für einen Kunden realisiert habt?
Ja, das muss ich mich ein bisschen drum herum reden, wegen NDA und so, aber das war so ein Beratungstool, wo der Kunde ein Formular ausfüllt und im Prinzip die KI mit dem Wissen, mit RAG, mit Kundenwissen, die ganze Analyse macht, die dann von einem Menschen noch verifiziert wird.
Also die Analyse zum Kunden beziehungsweise zu seinen oder ihren Bedürfnissen.
Zu seinem Issue, den er hat, ja.
Ah, Issue, ach so. Ja. Also es ist dann eher so
also
Beschwerden, oder wie?
Ja, ja.
Okay. Ja, eben, nun besteht ja die Aufgabe eines Marketers oder eines Customer Experience Managers nicht nur darin, kreativ zu sein. Es gilt auch, Prozesse zu verbessern, zu gestalten, wo es noch keine gibt, Daten zu managen, etc. Inwiefern unterstützt uns die generative KI in diesen Aspekten?
Also, ich habe festgestellt, ich staune wirklich, ich experimentiere ja viel. Und dann habe ich mal das ganze Wissen, das ich habe zu einem bestimmten Thema rein, also wie etwas verarbeitet wird, und fange an zu diskutieren mit der KI. Und das ist unglaublich gut, also die KI ist unglaublich gut darin, die generative KI aus solchem Input strukturiertes, wenn man so will, Prozesswissen zu generieren. Oder überhaupt, ich habe auch gemerkt, dass ich persönlich in der Arbeit, früher musste ich das Bild zuerst im Kopf machen, bevor ich dann die Fakten reingehauen habe. Und jetzt kann ich schneller mal das reinhauen und dann steuern. Also ich denke, die ganze Design und die Optimierung von Prozessen, das ist ein großer Punkt. Angesprochen haben wir das Datenmanagement, dass er dann eben weniger generative KI ist, sondern die Domäne der Analytik-KI. Aber die ganze Orchestrierung wiederum von der Teams, von Tools und Touchpoints, also das ganze Agenten-Business, wenn man so will, das ist die große Revolution. Da kommt auch wieder die generative KI zum Tragen. Und da kann ich ein Beispiel geben.
Gerne.
Ja. Zwar ist es jetzt so, dass innerhalb eines, also relativ einfaches Beispiel, aber trotzdem, innerhalb eines Chats erkennt das System, wenn der Kunde jetzt ein Rückruf will von der, also ja, ich kann es sagen, es geht um die Firma Soundteam, die ist in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich und die haben jetzt auch so ein Chat-System, auf ihren Websites. Da kann man dann reden und Fragen stellen und kann man auch sagen, ja, kann mich jemand zurückrufen für Beratung? Das System erkennt das und fragt die Daten innerhalb des Chats ab. Man muss also kein Formular ausfüllen. Erstellt dann ein PDF-Transkript und ein Summary, was der Kunde gewollt hat, sende das automatisch an die richtige der über 100 Partner und schicke dem Kunden eine Mail. Und ja, es ist so generativ optimierte Automatisierung, die in der Praxis sehen wir jetzt, das läuft seit etwa über einem Jahr. Es hat ein bisschen Anlauf gebraucht, aber seit dem Sommer sind die Zugriffszahlen und vor allem die Kontaktaufnahmen enorm gestiegen. Und es ist auch hilfreich und auch hier ist es dann ein Ventil, weil es können immer Fehler passieren und da ist auch mal, ja, ich habe die angefragt und die haben sich nicht gemeldet und dann hat der Kunde das mal platzieren können, das geht schriftlich an diese Stelle und die können dann auch reagieren.
Also das löst eigentlich automatisch einen Prozess aus. Also
ja, genau.
Wenn es auch nur der Prozess ist, von Kunde will zurückgerufen werden zu dem und dem Thema.
Ja, weil faktisch ist es so, muss man auch sagen, wir können unglaublich fancy Sachen machen, aber in der Praxis haben wir viele KI-Anwendungen, die gut funktionieren, die jetzt aber im Prinzip noch relativ banal sind eigentlich. Mhm. Wobei, technisch war das nicht mal so ohne, aber wenn ich dir das jetzt erzähle, ist das ja, wahrscheinlich nicht das spektakulärste Beispiel. Mhm.
Ja gut, vielleicht gibt es noch andere Prozesse, wo wir die Effizienz steigern könnten für das Customer Experience Management oder fürs Marketing. Kommt dir da sonst noch was in den Sinn?
Also das, die ganze, ich gucke, wo machen wir das in der Praxis, es ist natürlich die Automatisierung von Routinearbeit, das ist schon ein Punkt, der ist auch naheliegend, das ganze E-Mail sortieren, zusammenfassen, die ganzen Protokollgeschichten, die unterstützen bei den Texten. Ich denke, der große, und dann, was ich schon gesagt habe, die Prozessvereinfachung, das Prozessdesign. Aber der große Boost wird noch kommen. Sind die autonomen Agenten. Wenn dann plötzlich, und da gibt es ja schon Praxisbeispiele, ich glaube, in Deutschland ist das irgendein Versicherungsaußendienst mit Spracherkennung, der bereitet die Meetings vor. Und dann hat der Kunde das Meeting und dann erzählt er der KI im Auto, wie das gelaufen ist. Und dann wird das Ganze nachbereitet und die sagt, die sparen jeden Tag eine Stunde Arbeit. Also Meeting vorbereiten, was ist der richtige Vorschlag für den Kunden. Und ich meine, das ist Deutschland, also es wird auch datenschutzmäßig verheben. Das ist eine große Versicherung dort. Das ist ein extremer Effizienz. Und das sind auch andere Dimensionen, die haben irgendwie 3000 Außendienstleute, also 3000 Außendienstleute, die täglich eine Stunde Arbeit sparen. Ja, das ist Wahnsinn.
Ja, das summiert sich, ja. Das ist ein Erfolgsmodell, ganz sicher. Ja, Sie könnten mir vorstellen, dass auch eben die KI oder eben die generative KI von mir aus hilft, Silo-Grenzen zu überwinden und ermöglicht überhaupt erst eine 360-Grad-Sicht auf die Kunden zu haben.
Absolut, also das ist der Ansatz dort und das, aber die KI ist dann das Werkzeug, das braucht dahinter die Leute in ihren Silos oder oberhalb der Silos, die das auch fördern. Aber ja, es gibt erstmals die Möglichkeit, das effizient auch zu organisieren. Und es geht ja nicht darum, dass wir weniger tun oder alles schneller tun wollen, sondern dass wir endlich das Richtige tun wollen. Und da ist das eine große Hilfe.
Satya Nadella hat, der CEO von Microsoft, der hat ja mal gesagt, dass diese KI-Agenten dann irgendwann eben direkt auf die Datenbank zugreifen, auf den Data Lake, auf die Customer Data Platform, whatever. Und so es eigentlich gar keine eben traditionellen CRM-Lösungen, ERP-Lösungen etc. mehr braucht. Also dass die KI-Agenten eben dafür sorgen, dass man dann diese 360-Grad-Sicht auf die Kunden hat, und zwar egal in welcher Abteilung man arbeitet. Aber wir werden sehen. Ich glaube nicht, diese CRM- und ERP-Lösungen so schnell wegzudenken.
Da sind wir bei einer Begeisterung ein bisschen, ja, vielleicht nicht in 5, aber in 10 Jahren.
Genau. Ja, wo stößt denn die generative KI an Grenzen, deiner Meinung nach?
Da gibt es verschiedene, also ein Punkt, der ganz klar ist, das kennst du auch mit der analytischen KI, ist der ganze Punkt, dass generative KI nie 100% zuverlässig ist. Und das macht es sehr schwierig bei Auswertungen. Es ist so, dass die generative KI macht ja den Trick bei gewissen Analysen, dass sie dann halt Programme schreibt, Python, und die Resultate der Programme, denen kann man dann vertrauen. Aber das ist schon ein großes Problem der generativen KI.
Ja, absolut, sehe ich auch so. Jetzt zu den Risiken gehören sicher auch diese Deepfakes.
Ja.
Beispielsweise weiß ich, dass Coca-Cola wurde in diesem Jahr Opfer eines solchen Deepfakes. Und der Grund dafür war, dass es gab ein Video, eben gefaked, das hispanische Arbeiter eine Abfüllanlage in Texas zeigte, die nach einer Anzeige ihres Arbeitgebers von der US-Einwanderungsbehörde abgeschoben wurden. Und dieses mit künstlicher Intelligenz erstellte Video wurde vielfach auf TikTok geteilt und millionenfach angesehen und kommentiert. Und trotz der schlechten Qualität dieser Fälschung mit Flugzeugen beispielsweise, die zu viele Flügel hatten, und eines dilettantisch ausgeführten Markenlogos, war der Schaden doch real. Die Verkäufe gingen sowohl entlang der Südgrenze in den USA zurück, wie auch in Mexiko, und zwar drastisch. Ähnliches passierte auch einem Pharmaunternehmen, also Eli Lilly. Da wurde suggeriert, dass man Insulin ab sofort kostenlos kriegen würde von diesem Unternehmen. Und darauf sank natürlich der Aktienkurs ins Bodenlose. Wie würde man jetzt hier, sagen wir so, Deepfakes auch entgegenwirken können, mit Hilfe von einer anderen guten KI?
Ja, sehr spannendes Thema. Um noch abzuschließen, das geht nämlich auch in die Risiken. Das größte Risiko bei der KI ist jetzt nicht, was ich gesagt habe, es ist nicht 100% genau, also die generative, und das Kompetenzrisiko oder das blinde Vertrauen, wenn man so will, oder? Mhm. Und Deepfakes kann man sagen, ja gut, Deepfakes gibt es seit Photoshop, oder? Es ist einfach viel, viel, viel einfacher, welche zu machen. Mhm. Und es ist halt wie ein Virus. Und da gibt es drei Ebenen, also man muss halt sehr schnell reagieren, ganz klar, hat man wirklich nicht viel Zeit, braucht ein gutes Monitoring, man kann Authentizität als Gegenstrategie fahren und natürlich kann man analysieren, Deepfake Detection. Ich denke aber auch, wir müssen uns ein bisschen von der Idee verabschieden, dass man Deepfakes immer erkennen kann. Also die nächste Generation wird dann so gut sein, dass es nicht mal mehr Experten können. Also braucht es hier mehr halt, ja, also man muss schnell reagieren und es braucht halt ein bisschen mehr Kompetenz. Aber ich denke, die wird dann auch kommen, wenn man sich ein paar Mal die Nase blutig geschlagen hat.
Ja, eben, es gibt natürlich schon technologische Lösungen, also KI eben, die quasi Deepfakes erkennt. Aber auf der anderen Seite braucht es sicher auch Medienkompetenz und eine wirksame digitale Regulierung. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Aber gut, lassen wir das mit den Risiken und kommen noch auf Technologie zu sprechen, generell. Also welche Technologien jetzt im Bereich generative KI sind aus seiner Sicht besonders attraktiv zurzeit? Also Nanobanana hast du schon genannt. Gibt es andere, also wirklich Tools, die du nennen kannst, die dich oder die Agentur jetzt da unterstützen?
Ja, also gut, also das ganze Gemini-Universum natürlich haben wir erwähnt. Und dann ist das, ich denke, jede KI-Agentur, die auch im KMU-Bereich arbeitet, wird jetzt mit N8N arbeiten. Das ist einfach super, wenn man das auf dem eigenen Server hat, weil da kann man sehr effizient Abläufe aufsetzen, Code hinterlegen und man hat auch datenschutzmäßig, kann man das sehr gut steuern, was wo passiert. Also das ist im Prinzip für uns ein sehr wichtiges Tool.
Also N8N oder N8N hilft dir, eben Prozesse zu gestalten, beziehungsweise zu coden, zu programmieren.
Hilft zu coden und es ist natürlich, das ist bei uns noch ein bisschen Kulturschock, weil unsere Entwickler, die ja, die schreiben halt Programme und da merkt man auch, die setzen gerne was auf mit E nach D, aber dann gibt es andere Sachen, wo die sagen, ja, ich programmiere das jetzt lieber selber, da bin ich effizienter, logischerweise. Mhm. Aber es ist schon insgesamt ein Tool, das viel bringt.
Make.com?
Ja, genau. Oder natürlich, wir sind jetzt mehr auf Zapier, aber das ist ja im Prinzip das Gleiche. Könnten wir viele Dinge gar nicht mehr uns vorstellen ohne. Allerdings möchten wir jetzt strategisch möglichst viel portieren auf N8N. Aus zwei Gründen. Also Zapier ist, oder ich nehme an, Make ist da gleich, ist super auch in der Kontrolle, wenn mal ein Prozess nicht funktioniert, dann kann man es laufen lassen, das ist großartig. Aber sobald du viele Transaktionen hast, wird es auch ein bisschen kostspielig. Und läuft halt auf einem US-Server und das wollen nicht alle Kunden.
Ja, stimmt. Welche Technologien sonst noch? Was sollte man sich ansehen? Womit sollten unsere ZuhörerInnen experimentieren als nächstes?
Ja, also ich finde ein Schritt unspektakulär, ob jetzt ChatGPT oder so, aber setzt das richtig zum Arbeiten ein und nicht nur zum Rumpöbeln und nutze es als Sparringpartner. Dann von den Technologien, die Effizienz bringen, da gibt es ein paar hübsche Blüten. Also ich erwähne gerne Napkin. Napkin.ai.
Kenne ich nicht.
Das ist ein kostenloses Tool, wo du quasi deinen Prozess oder irgendwas reinschreibst. Die Idee ist, wie auf einem Taschentuch stellt es dir die Prozesse dann sauber dar. Oder extrem einfach machst du damit komplexe Grafiken. Ich denke, gerade in diesem Bereich Customer Experience, ein Versuch wert, ist sehr niederschwellig, ist ein cooles Tool, auch wenn es das schon länger gibt. Und ja, halt auch, wenn man da in der generativen K ist, muss man sagen, auch der gute alte Photoshop hat natürlich zugelegt jetzt.
Ja, klar.
Und das große Thema, die ganze Videogenerierung. Also wir haben ja vorher darüber diskutiert, dass gesagt, wieso Sora 2, ja, es waren Social-Media-Filme, da hat man einen anderen Anspruch natürlich. Und das funktioniert, also Sora 2 liefert da hervorragende Qualität und das ist ein spannendes Tool. Natürlich auch VIO 3 logischerweise von Google ist einfach ein bisschen teuer, muss ich sagen.
Okay. Ja, eben, da gäbe es wahrscheinlich noch viele andere Beispiele. Also ich persönlich nutze ja beispielsweise für diesen Podcast hier, nutze ich Whisper für die ganze Transkription. Und dann brauche ich ChatGPT, wie du auch, für eine Zusammenfassung vielleicht, für einen Post auf Social Media etc. Ich brauche dann teilweise auch noch ein paar andere Tools. Und wir haben kürzlich in einem Workshop, du erinnerst dich, haben wir dann eigentlich mit Whisper, wir haben eine Aufnahme gemacht von Group Sessions, Breakout Sessions, haben wir gefragt, ob wir die alle aufnehmen dürfen. Also wir haben Diskussionen aufgenommen, haben das alles dann eben auf Whisper hochgeladen. Whisper hat das transkribiert, haben von ChatGPT eine Zusammenfassung machen lassen und dann, und da war ich selber erstaunt, das habe ich noch nicht gekannt, was hast du mir dann gesagt?
Mein Lieblingstool, wo du mir quasi die goldene Brücke gebaut hast, aber es ist nicht gekommen, ist durch Gamma.app.
Genau,
wo man Input reinhaut und es macht wirklich überzeugende Charts, kann den Text 1:1 übernehmen oder auch noch zusammenfassen, macht das Ganze CD-konform. Also eigentlich gibt es ein Leben ohne Gamma, weiß nicht. Also wir im Consulting-Agenturalltag benötigen das intensiv. Auch Whisper, das du erwähnt hast, ist bei mir Standard, dass ich frage, darf ich aufnehmen, nur fürs Transkript? Spart mir so viel Zeit und es geht nichts vergessen. Das sind zwei großartige Tools.
Genau. Ja, das Verblüffende war ja eigentlich, dass wir das alles in einer Kaffeepause von rund 10 Minuten gemacht haben und dann wieder vor also vor die versammelte Gemeinde, also vor, in, im, im Plenum dann wieder hingestanden sind und das alles präsentiert haben, was wir da zuvor in diesen Group Sessions besprochen haben. Und das hat nicht nur uns selbst verblüfft, sondern eben auch unsere Audience.
Ja, das war sehr erstaunlich. Eine Anwendung noch, die man gerne vergisst, ich habe das in der Praxis erlebt, ich habe eine Eingabe gemacht und die musste so präzise sein und auf den Punkt, das schreibe ich lieber von Hand, weil die KI, die generative ist manchmal ein bisschen ausschweifend. Aber am Schluss, wenn du es geschrieben hast, gibst du das der KI, gibst die Ausschreibung und sagst, habe ich irgendwas vergessen, ist irgendwas unklar. Und es ist unglaublich, was da kommt. Oder meine Tochter, die hat irgendwie ihre BMS-Arbeit, die kam irgendwie einen Tag vorher, kannst du noch gucken, habe ich die reingehauen und das Reglement. Und die KI hat erkannt, dass da ein grober Formfehler war auf der Titelseite, weil das Thema, Oberthema nicht genannt wurde, was dann gerade eine Note Abzug gibt. Oh, hätte ich nie im Leben gemerkt. Oder? Und das Reglement cool, war 18 Seiten. Also auch für solche Dinge nutzt die KI.
Ja, sehr schön. Ja, wir müssen hier leider langsam zum Ende kommen. Aber es war ein sehr interessantes Gespräch, Rolf. Jetzt die Frage zum Schluss. Wann ist die Zukunft Gegenwart? Die Frage bezieht sich auf dein neues Buch, KI-Agenten genau. der Zukunft. Sehr Wie lange schön. Dauert das noch?
Ja, also man sagt, die Zukunft ist immer dann Gegenwart, wenn die Technologie nicht mehr spektakulär wirkt. Aber die kurze Antwort ist jetzt, weil es ist da, es funktioniert, die Zukunft ist jetzt.
Wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Rolf. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bewerten und abonnieren Sie ihn. Er ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Vernetzen Sie sich mit mir und mit meinen Gästen auf LinkedIn und diskutieren Sie mit am einfachsten, indem Sie uns taggen bei Ihrem nächsten Post. Ich freue mich aber auch immer über persönliche Nachrichten. Bis bald.